Heute soll es um die Selbstorganisation gehen. Die Selbstorganisation ist ein spannendes Wort, ein viel diskutiertes Wort, ein häufig verwendetes Wort und auch ein Wort, über welches immer wieder gestritten wird. Der Streit über die Selbstorganisation kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass der Begriff in verschiedenen Kontexten teilweise unterschiedlich verwendet wird. So gibt es die Selbstorganisation im systemischen Kontext, aber auch im naturwissenschaftlichen Kontext und im betriebswirtschaftlichen Kontext. Daher macht es gegebenenfalls Sinn, sich mit den verschiedenen Definitionen der Selbstorganisation je Kontext detaillierter auseinanderzusetzen, um daraus spannende Ideen für die eigene Interpretation und daraus resultierende Handlungsoptionen abzuleiten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Heute soll es also um die Selbstorganisation gehen. Und da der Podcast Systemisch Denken und Handeln heißt, möchte ich auch mit der systemischen Perspektive beginnen. Wenn man Selbstorganisation in Wikipedia sucht, dann erscheint auch die systemische Definition des Begriffs ganz oben. Demzufolge scheint es ein wichtiger Begriff der Systemtheorie zu sein und ich lese mal vor, was Wikipedia dazu schreibt. Die Selbstorganisation ist in der Systemtheorie eine Form der Systementwicklung, bei der formgebende oder gestaltende Einflüsse von den Elementen des Systems selbst ausgehen. Das heißt, die Elemente des Systems geben der Sache selbst eine Form und gestalten sie. Weiter schreibt Wikipedia, in Prozessen der Selbstorganisation werden strukturelle Ordnungen bzw. Musterbildungen erreicht, ohne dass diese nachweislich durch äußere steuernde Einflüsse entstehen oder linearspezifischen Ursachen zugeordnet werden können. Das heißt, es entstehen strukturelle Ordnungen und Muster, die nicht von außen beeinflusst werden. Das schreibt Wikipedia und es stimmt nach meinem Dafürhalten auch mit den Grundlagen der Systemtheorie trefflich überein. Denn schauen wir uns doch nochmal die Grundlagen der Systemtheorie an, wie Systeme eigentlich entstehen und wie Systeme funktionieren. Systeme sind ja geschlossene Systeme und diese geschlossenen Systeme haben strukturelle Kopplungen in die Umwelt. Die Einflüsse der Umwelt können aber nicht direkt auf die Operanten des Systems Einfluss nehmen, sondern nur über diese strukturellen Kopplungen indirekt irritieren, initialisieren, anregen. Betrachten wir beispielsweise unser Denksystem beheimatet in unserem Gehirn. Die in unserem Denksystem kreisenden Gedanken sind unsere Gedanken, ihre Gedanken, meine Gedanken. Niemand ist in der Lage, Gedanken in unser Gehirn hinein zu denken. Demzufolge können die Gedanken nur in unserem Gehirn selbst entstehen. Wie wir sie ordnen, wie wir sie strukturieren, wie wir sie ablegen und ob wir sie denken oder ob wir sie nicht denken, das organisieren wir selbst. Wir selbst organisieren unsere Gedanken und unsere Gedankenstrukturen und unsere Bilder im Kopf. Wir haben natürlich strukturelle Kopplungen in die Umwelt, beispielsweise durch unsere Sinnesorgane, die Umweltreize aufnehmen und in unser Gehirn einfiltern. Aber welche Sinneswahrnehmungen wir entgegennehmen, welche Sinneswahrnehmungen dazu führen, dass wir darüber nachdenken, das entscheiden wir selber. Das ist die Entscheidung eines jeden Denksystems für sich. Das, was vielleicht ich beobachte und was mir wichtig ist, über das ich nachdenke, das kann für einen anderen Beobachter vollkommen uninteressant sein. Der andere Beobachter sieht in der Umwelt etwas anderes und denkt darüber nach. Jeder denkt seine Gedanken. Ich finde dieses Metapherbild schön, denn hier ist ganz eindeutig eine Selbstorganisation notwendig. Wer sollte sonst unsere Gedanken sortieren und unsere Gedanken denken, wenn nicht wir? Nun ist es ja so, dass in lebendigen Systemen, gemäß der Systemtheorie, also in biologischen Systemen, in Denksystemen, aber auch in sozialen Systemen, jeweils gleiche Prinzipien gelten. Demzufolge müsste das Prinzip, welches ich gerade am Denksystem erläutert habe, auch im sozialen System funktionieren. Das heißt, irgendein soziales System, irgendeine Organisation, ein Team, eine Familie, eine Abteilung, ein Konzern und so weiter und so fort, also ein soziales System, organisiert sich im Inneren selbst. Irritationen aus der Umwelt werden zwar entgegengenommen über strukturelle Kopplungen, aber trotzdem entscheidet das System stets selbst, ob es diese Irritationen, ob es diese Interventionen entgegennimmt, aufnimmt, ob es daraus anschlussfähige Kommunikation macht. Und ich glaube, wenn man etwas in Ruhe darüber nachdenkt, kann man auch dieses Bild ganz gut bestätigen. Also ein Team beispielsweise diskutiert, wie es sich organisiert intern, dann gibt es Anregungen von außen. Über diese Anregungen wird vielleicht diskutiert, vielleicht werden sie auch gar nicht besprochen, vielleicht kommt es in anschlussfähige Kommunikation, vielleicht werden Teile oder alles davon aufgegriffen oder halt auch nicht. Also sprich, das Team entscheidet selbst, wie es sich organisiert. Die Abteilung tut das, das Werk tut das. Jede Organisation, jede Gesellschaft macht das intern über den Operanten der Kommunikation. Und auch wenn man gerade im sozialen System immer wieder mal annehmen könnte, dass die Dinge irgendwie gegeben sind, von außen gesetzt werden oder so, ist es tatsächlich so, dass sie immer im Inneren entstehen und entsprechende Strukturen ausprägen. Nun haben wir es sowohl in unserem Denksystem als auch in unserem Kommunikationssystem einerseits mit dem anschlussfähigen Operanten zu tun, der autopoetisch abläuft. Ja, im Denksystem sind es die Gedanken, die wiederum Gedanken bedingen, die wiederum weiter gedacht werden. Im sozialen System sind es Kommunikationsprozesse, die immer weiter anschlussfähig funktionieren. In unserem Denksystem werden dann Strukturen gebildet, also Gedankenmuster, die sich im Gehirn dann auch entsprechend ablegen. Und in unserem sozialen System entstehen auch Strukturen, die regeln, wer beispielsweise mit wem kommuniziert, um Kommunikationsprozesse zu optimieren und in letzter Konsequenz dafür zu sorgen, dass anschlussfähige Kommunikation immer besser funktioniert. Das Fazit an dieser Stelle ist, dass in sozialen Systemen, auch in Denksystemen, immer eine Selbstorganisation vorliegen muss. Es geht also gar nicht anders. Wenn die Systemtheorie valide sein sollte, dann ist jede Organisation eine Selbstorganisation. Auch wenn der Gedanke am Anfang vielleicht etwas abwegig sein könnte, scheint es mir theoretisch so herleitbar zu sein. Und nach meinen Beobachtungen ist es dann auch so. Wir schauen später vielleicht noch etwas detaillierter, warum das auch in Businessorganisationen so sein könnte. Zusammenfassend bis zu diesem Punkt: Jede Organisation ist eine Selbstorganisation. Man braucht also gar nicht explizit darauf hinzuweisen, dass es hier eine Selbstorganisation gibt. Und dieser Begriff wird ja so häufig verwendet. Das neue Start-up, das Unternehmen hat die Idee, auf Selbstorganisation zu setzen und meint damit was ganz Neues und Innovatives. Dabei würden, wenn man den Gedanken bis hierhin folgen würde, alle Organisationen selbst organisiert entstehen, anders könnte es gar nicht funktionieren. Das mal zur systemtheoretischen Sicht. Und nun möchte ich eine zweite Perspektive eröffnen, nämlich die betriebswirtschaftliche Sicht der Selbstorganisation. Und auch dazu weiß Wikipedia etwas zu schreiben, wenn auch nur ein sehr kurzes Kapitel. Ich lese mal vor. Selbstorganisation im unternehmerischen Handeln verlagert einen Teil der hierarchischen Funktionen in Arbeitssysteme funktional untergeordneter Organisationseinheiten. Also eher dort, wo gearbeitet wird, wird auch entschieden, so könnte man es vielleicht etwas frei interpretieren. Weiter schreibt Wikipedia, solches Vorgehen erfordert einen Paradigmenwechsel, der alle Beteiligten neu herausfordert. Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall unterstreichen. Sowohl die ehemals Führenden, die nun nicht mehr führen sollen, als auch die ehemals Geführten, die nun nicht mehr geführt werden, werden durch diesen Paradigmenwechsel auf jeden Fall mal getriggert. Übrigens habe ich nicht nur positives Feedback bekommen, weder von denen, die keine Führung mehr durchführen, aber auch nicht von denen, die nicht mehr geführt werden. Also schon an dieser Stelle wird deutlich, man kann nicht sagen, dass es hier um ein besser oder schlechter geht, sondern es geht nur um ein anders, ja, sodass es einfach eine weitere Option gibt, etwas zu organisieren. Aber was eigentlich organisiert werden kann, sind Strukturen in Unternehmen und Organisationen. Und nun wird dieser Begriff ja hier ganz konkret auf Business-Organisationen partizipiert. Deshalb vielleicht mal einige Gedanken zu Organisationsstrukturen von Business-Organisationen. Und diese Organisationsstrukturen dienen dazu, dass innerhalb der Organisation besser anschlussfähig kommuniziert werden kann. Das ist der ganze Trick. Das heißt, die bessere, anschlussfähige Kommunikation soll dazu führen, dass die Businessorganisation ihre jeweils definierten Ziele besser erreicht. Das ist die Idee. Und was nun für eine Struktur dabei herauskommt und welche Struktur sich eine Organisation selbst gegeben hat, das möchte ich im Weiteren mal kurz erläutern, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Denn es gibt ja viele Interpretationen von Organisationsstrukturen und im Rahmen dieser Episode werde ich die nicht vollständig beleuchten können, aber mal die wichtigsten. Die, denke ich mal, entscheidendste Organisationsstruktur ist die typische Linienorganisation, die mit einem hierarchischen Organigramm gebildet wird. Es gibt also funktionale Einheiten, die sich üblicherweise thematisch gliedern, beispielsweise den Einkauf, den Verkauf, das Marketing, die Produktion, die Lagerverwaltung, die Logistik, die Buchhaltung und so weiter und so fort. Das heißt also thematisch abgegrenzte Einheiten mit jeweils einem Hierarch an der Spitze. Und dann gibt es wiederum weitere administrative Einheiten, die wiederum diese Einheit miteinander verknüpfen, sodass sich die typische Pyramidenstruktur ergibt. Ganz an der Spitze der Pyramide ist dann die Leitung der Organisation in Form des oder der Vorstände, Geschäftsführer oder was auch immer an der Spitze residiert. Also eine Pyramidenstruktur, eine Linienorganisation. Die Linien, die unten sozusagen in dieser Struktur dann Arbeitsorganisationen sind, können mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten zusammengefasst werden und da habe ich tatsächlich auch schon alles gesehen. Wenn man mal von der reinen thematischen Clusterung etwas Abstand nimmt und eine alternative Perspektive aufzeigt, dann ist es gegebenenfalls als Prozessorganisation zu bezeichnen. Das heißt, in der Prozessorganisation gibt es keine Themen wie Produktion, Lagerhaltung, Logistik und so weiter, die differenziert werden, sondern Prozesse und/oder Produkte. Das heißt, eine Organisationseinheit kümmert sich um das Produkt A mit allen Prozessen, die von der Bestellung bis zur Auslieferung und Bezahlung für das Produkt A notwendig sind. Die zweite Struktureinheit kümmert sich um B, die dritte um C, die vierte um D und so weiter und so fort. Das heißt also, hier gibt es auch eine Linienorganisation, nur sind die Clusterungen nicht thematisch, sondern prozessual oder je Produkt oder Produktgruppe ausgerichtet. Organisationen, die diesen Weg gehen, versprechen sich davon eine üblicherweise höhere Kundennähe. Es hat aber natürlich die Problematik, dass ich dann in jedem dieser Teams alle thematischen Einheiten zusammenfassen muss. Sprich, dann hat die Einheit A oder dem Produkt oder Prozess A zugehörend, auch die Buchhaltung, die IT, die Lagerhaltung, die Logistik, die Produktion, die Forschung und Entwicklung und so weiter, für dieses Produkt in diesem Cluster-Element beinhaltet. Das führt auch zu Problemen. Nun habe ich beides schon beobachten können. Thematisch und prozessual gegliederte Struktureinheiten, beide haben Vor- und Nachteile und es gibt tatsächlich Unternehmen, die in losen Abständen hin und her schwingen, je nach Laune der vorgesetzten Organisation oder des vielleicht neuen Chefs oder der neuen Chefin. Und dann gibt es auch den Versuch, das Ganze zu kombinieren und das ist dann die berühmte Matrix-Organisation, wo in der Regel die Themen die Linienorganisation ergeben und die Prozesse dann in Matrix sozusagen orthogonal quer durch die Themen durchlaufen. Das heißt, auf der einen Seite habe ich Linienverantwortliche, häufig auch die sogenannten disziplinarischen Vorgesetzten und quer habe ich die Kundenprozesse oder auch die produktspezifischen Einheiten durchlaufen, die den Kundenprozess von A bis Z durchgehen. Für diese Prozesse gibt es dann sogenannte Process Owner und diese Process Owner sind für den queren Prozess verantwortlich und für die Menschen, die innerhalb der Linienorganisation dann für diesen Prozess tätig werden. Für die Mitarbeitenden ist so eine Organisation natürlich eine gewisse Herausforderung. Man hat einerseits seinen Linienverantwortlichen, meistens auch der disziplinarische Vorgesetzte, der oberhalb angesiedelt ist. Und dann hat man noch den Process Owner, der jetzt beispielsweise links quer mit seinem Prozess durch die Organisation durchläuft. Und wenn es besonders komplex ist, hat ein Mitarbeiter nicht nur einen Process Owner, sondern sogar mehrere, denen er dienen muss. Also auch diese Matrixstruktur ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern nur eine Variante. Dann gibt es bestimmt noch sehr viel mehr Organisationsstrukturen. Ich möchte es mal bei diesen dreien belassen. Das soll nur aufzeigen, dass sich Organisationen Strukturen gegeben haben, von denen sie annehmen, dass sie ihnen helfen, besser anschlussfähig zu kommunizieren und damit Kundenziele besser zu erreichen. Und diese Strukturen übrigens kommen ja nicht von ungefähr. Und das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen in dieser Episode. Es ist ja nicht so, dass irgendein Verrückter sich ausgedacht hat, eine große hierarchische Organisation aufzubauen, um möglichst alle damit zu ärgern. Ja, schlechten Kundenservice zu liefern, die Mitarbeitenden zu ärgern, die Aktionäre zu ärgern und alles möglichst schlecht zu machen. Wenn eine Organisation heute eine Organisationsstruktur sich gegeben hat, dann ist es genau die, die heute die beste Organisationsstruktur für diese Organisation ist. Denn sonst hätte sie es ja nicht. Wenn diese Organisation sich jetzt aufmacht, eine andere, eine neue, eine aus ihrer Sicht bessere Organisationsstruktur zu entwickeln, fein, natürlich kann sie das tun. Und wenn sie sich nicht aufmacht, dann ist sie immer noch der Auffassung, dass es jetzt die beste Idee ist, dann klappt sie offensichtlich ganz gut. Denn wenn es Change-Requests gibt, wenn es Änderungsnotwendigkeiten gibt, wenn es Pain-Points gibt, Schmerzpunkte gibt, die beseitigt werden müssen, dann steigt der Druck, der dazu führt, dass man die Organisationsstruktur überdenkt und jeweils verbessert, im Inneren verbessert, sodass es hinterher besser funktioniert. Vielleicht holt man sich sogar einen Unternehmensberater, der mit diversen Ideen und Interventionen diesen Prozess begleitet. Aber die Entscheidung, welche Struktur am Ende verwendet wird, um es besser zu machen, trifft die Organisation selbst. Denn, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die jeweiligen Hierarchen, die Teamleiter, die Abteilungsleiter, die Bereichsleiter, die Werksleiter, auch die Vorstände, die Geschäftsführer, sind ja auch Teil der Organisation und bestimmen natürlich diesen Prozess mit. Aber auch die Mitarbeitenden halten sich ja mehr oder weniger intensiv an diese Strukturen, könnten ja auch opponieren, tragen sie einfach nicht mit oder es funktioniert halt einfach nicht und da muss man es neu aushandeln. Also sprich, jede Organisation hat zu jedem Zeitpunkt den selbstorganisierten Strukturaufbau, den es zu diesem Zeitpunkt haben kann, muss und möchte. Wenn die Organisation sich aufmachen möchte, eine neue Struktur zu entwickeln, fein. Aber wie könnte einer von außen kommen und die Idee haben, dass das jemand machen sollte, nur aus Prinzip? Beispielsweise gibt es ja die Ideen, dass Selbstorganisationsanhänger hierarchischen Organisationen erklären möchten, dass sie sich auch selbstorganisiert aufstellen sollten, im betriebswirtschaftlichen Sinne. Warum? Wenn eine hierarchische Organisation als Linie, als Prozess oder als Matrixorganisation gut funktioniert, ja fein, dann sollen sie es doch so lassen. Und wenn diese Organisationen spüren, dass es nicht mehr so gut funktioniert, ja dann kann man ja über betriebswirtschaftliche Selbstorganisationen nachdenken. Denn betriebswirtschaftliche Selbstorganisationen, nicht systemische, betriebswirtschaftliche, sind ja auch nur eine spezielle Ausprägung einer Organisationsform in einer speziellen Art und Weise. Sie sind ganz bestimmt kein Allheilmittel und ganz bestimmt nicht für jeden und an jeder Stelle geeignet, auch wenn in unserer modernen Gesellschaft immer wieder mal der Eindruck entstehen könnte, dass es so wäre. Es gibt ja auch zahlreiche Literatur, die den Eindruck ermittelt, dass die Selbstorganisation eine weitere Evolutionsstufe von Organisationsformen ist. Ist es aber nicht. Es ist nur eine Variante, vielleicht eine moderne, aber auch nur eine Variante. Ja, wenn wir uns die Variante der betriebswirtschaftlichen Selbstorganisation mal genauer angucken, dann habe ich noch eine Unterscheidung anzubieten, nämlich zwei verschiedene Art und Weisen, wie dieser Begriff verwendet werden kann. Das eine wäre das partizipative Erarbeiten neuer Organisationsstrukturen einer größeren Organisation. Das andere ist die Selbstorganisation mit vollständig dezentralen Entscheidungsprozessen. Lassen Sie mich diese beiden Varianten etwas detaillierter erläutern. Beginnen wir zunächst mit der partizipativen Variante. Die Leitung einer Organisation hat die Idee, die Mitarbeitenden ganz oder teilweise am Entwicklungsprozess der Systeme zu beteiligen. Ich unterstütze das übrigens. Das heißt, möglichst viele Menschen sollen eingebunden werden, um neue Strukturen zu entwickeln, die eine noch bessere anschlussfähige Kommunikation innerhalb der Organisation ermöglichen. Man organisiert also entsprechende Workshops und Runden und viele Menschen können sich einbringen, diesen Prozess zu gestalten. Das wird zum Teil als Selbstorganisation bezeichnet, ist aber nur auf den Entwicklungsprozess begrenzt. Denn wenn im Rahmen dieser Entwicklungsprozesse Strukturen entstehen, die Kommunikationsprozesse steuern und managen, dann sind diese Strukturen zwar selbst organisiert, das Ergebnis aber in irgendeiner Art und Weise ist wieder eine Struktur, eine Hierarchie, eine Anordnung. Im Ergebnis dieser Anordnung wird halt nicht mehr jeder mit jedem reden, nicht jeder wird an allen Entscheidungsprozessen beteiligt sein, sondern man hat dann gemeinsam festgelegt, wer zukünftig welche Entscheidungen trifft oder auch nicht. Und damit steuert man ja Kommunikationskanäle, Hierarchien und Strukturen. Ob die Menschen dann noch Team, Abteilungsleiter oder Geschäftsführer heißen oder ob man diesen Menschen, die dann die Brückenköpfe zwischen diesen Einheiten sind, andere Bezeichnungen gibt, das ist vollkommen egal. Dann hat man am Ende wieder Strukturen, die Kommunikation besser ermöglichen. Und meine Hypothese ist, dass Organisationen ab einer gewissen Stärke von Elementen oder ab einer gewissen Anzahl von Elementen solche Strukturen benötigen, weil dann geht es irgendwann nicht mehr, dass jeder bei allem immer mitredet. Und demzufolge sind auch so typische Start-up-Organisationen, die aus 10, 15 Mann bestehen, am Ende nicht als Muster für große Konzernstrukturen verwendbar. Das würde da einfach überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, die eine Art der Selbstorganisation im betriebswirtschaftlichen Sinn ist die partizipative Mitwirkung vieler Menschen, also in dem Sinne auch selbst organisiert, an der Entwicklung von Strukturen. Das halte ich für sinnvoll, denn je mehr Menschen eingebunden werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein hohes Commitment für diese neue Struktur gibt. Das andere sind echte Selbstorganisationen. Und echte Selbstorganisationen haben die Idee, dass man einfach gar nichts regelt und es wird sich schon alles irgendwie finden. Mit dem Ergebnis natürlich, dass entweder absolut Bottom-up-Strukturen entstehen, ohne jede Festlegung, ohne jede Regel, aber trotzdem redet nicht jeder mit jedem über alles, weil es gar nicht gehen würde. Oder es redet wirklich jeder mit jedem über alles und jeder trägt jede Entscheidung mit und kann mitreden. Und es ist klar, dass solche Organisationen, solche selbstorganisierenden Organisationen, wo jeder über alles mitreden kann, nur eine gewisse Größe haben können. Ab einer gewissen Größe würde die Komplexität die ganze Sache sprengen oder mit anderen Worten, man würde dann nur noch diskutieren über Entscheidungen und käme gar nicht mehr zum Arbeiten. Das heißt, in dieser Art und Weise der Selbstorganisation gibt es wieder die Ausprägung, dass es in kleinen Organisationen tatsächlich funktionieren kann. Keine Ahnung, 15 Leute vielleicht können sich miteinander über jede Fragestellung austauschen. Es gibt überhaupt keine Hierarchie, ist denkbar. Wenn das Ganze etwas größer wird und man trotzdem nichts regelt, werden sich trotzdem Bottom-up-Strukturen herausbilden, die in gewisser Art und Weise auch wieder Hierarchien abbilden, denn gewisse Menschen werden Brückenkopffunktionen oder Hierarchiefunktionen übernehmen müssen und Informationen von A nach B oder nach C tragen und hier entsprechende Schnittstellen ausprägen. Sonst könnte es ja nicht funktionieren. Ja, nun kommen wir ein bisschen zum Fazit dieser Episode. Das heißt, wir haben den betriebswirtschaftlichen Begriff der Selbstorganisation mit den verschiedenen Ausprägungen, die ich gerade versucht habe zu erläutern. Und hier habe ich auch versucht darzulegen, wo da Chancen, Risiken oder auch Grenzen der richtigen Selbstorganisation zu sehen sind. Ich habe übrigens in meiner Beobachtung von Organisationen schon selbstorganisierte Bereiche gesehen, die gar nicht gut funktioniert haben, wo die nicht vorhandenen Führungskräfte natürlich keine Meinung haben konnten, aber die Mitarbeitenden, die mit einmal auch sich selber führen sollten, das gar nicht toll fanden. Sie hätten sich gerne mal eine Ansage gewünscht, eine Entscheidung, eine Regelung. Ich habe aber auch schon selbstorganisierte Einheiten gesehen, die funktionieren. Ich habe aber auch schon Hierarchien gesehen, die wunderbar funktionieren und alle waren glücklich. Und genauso habe ich schon Hierarchien gesehen, die die Menschen nicht glücklich gemacht haben. Meine Beobachtung, meine Erfahrung und ich habe wirklich viele Organisationen sehen dürfen, es gibt halt nicht den Blueprint, der für alle gleichermaßen gut ist. Es gibt je Kontext und je Team und je Organisation individuelle Lösungen für die richtige Organisationsstruktur. Das Ganze unterscheidet sich aber ganz deutlich von der systemtheoretischen Selbstorganisation, denn diese Selbstorganisation gilt für jede Organisation. Es geht gar nicht anders. Jede Organisation ist selbstorganisiert nach dieser Idee, sonst würde überhaupt gar keine Kommunikation stattfinden können oder sich kommunikative Strukturen herausbilden. Demzufolge hoffe ich, dass ich mit meinen Unterscheidungen etwas Ordnung und Klarheit in den Begriff der Selbstorganisation bringen konnte und bin mir natürlich bewusst, dass auch ich nur eine Konstruktion meiner Wirklichkeit wiedergeben kann. Natürlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, können Sie andere Perspektiven darauf haben und können natürlich auch widersprüchliche Perspektiven zu meiner Idee entwickeln. Alles ist richtig, Alles ist gut, solange wir offen bleiben für die Möglichkeiten, die sich in der Welt bieten und dann am besten viele davon im positiven Sinne nutzen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können. Wenn Sie keine zukünftigen Episoden verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Rezension oder über eine Bewertung freuen. Alternativ zu diesem Podcast habe ich zwei weitere aufgenommen. Sie finden sie unter www.servicearchitekt.com/podcast oder wenn Sie meinen Namen in der Podcast-App Ihrer Wahl eingeben. Vielleicht können ja auch die beiden anderen Angebote für Sie interessant sein. Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, dann können Sie das gern unter www.servicearchitekt.com/termin auf meiner Website mit mir vereinbaren. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiederhören. Bis dahin, Ihr Heiko Rössel.